Heute Teil 2 unseres Gesprächs mit Andreas Jamm, Gründer und Geschäftsführer von Boldly Go Industries. Herzlich willkommen zum Podcast in DigiTalk, digitale Transformation für Entscheider. Wir sitzen hier in der Runde mit der Jenny und dem Andreas Jamm, dem Gründer und Geschäftsführer von Boldly Go Industries, und haben in der letzten Woche schon darüber unterhalten, was Digitalisierung bei Boldly Go Industries bedeutet hat, was für Erfahrungen Andreas mit seinem Unternehmen machen konnte und was wir daraus lernen können, wenn wir da mal raufschauen wollen. Jetzt geht's weiter. Wir reden ein bisschen darüber, was Digitalisierung aus Andreas sich denn so bedeuten könnte. Da würde ich vorstellen, Andreas, erzähl einfach mal, fang mal an, was du für Erfahrungen gemacht hast, wenn du darüber sprichst, vielleicht auf irgendwelchen Foren, auf irgendwelchen Wirtschaftstreffen. Wie sehen das so Menschen, die nicht zwingend deine Kunden sind? Wie sieht das so die Gesellschaft?
Hallo Jenny, hallo Sebastian, da bin ich wieder. Ja, freue mich, dass ich wieder mit dabei bin heute. Welche Erfahrungen machen wir auf Foren und Kongressen? Ich glaube, wir sehen oft eine akademische Diskussion, die von der Wissenschaft getrieben wird. Wir sehen eine Diskussion, die aus der Praxis rauskommt, gerade von den Champions auch formuliert oder von den anderen Stakeholdern wie eine IHK und anderen Vertretern, die natürlich immer wieder auch versuchen, das bisschen runterzukochen aus meiner Sicht, zu sagen, hängen wir das mal lieber nicht zu hoch, Digitalisierung, wir machen das ja schon 20 Jahre und das ist ja jetzt nichts Neues, ist eigentlich nur alter Wein in neuen Schläuchen. Ich sehe das bisschen anders. Ich denke, wir müssen das deutlich ernster nehmen und es gibt sicherlich auch viele im Markt, die das ähnlich sehen und uns ein wenig mahnen. Sicher ist Mahnen nicht immer das richtige Mittel, weil es natürlich auch Gräben produziert oder Abwehrhaltung. Aber wir müssen es irgendwie versuchen, auf einer Höhe zu diskutieren und auch die Konsequenzen besser zu verstehen, wenn wir hier nicht kurzfristig schneller auch zu ersten Schritten kommen. Ja, ich vermisse da deutlich noch Aktivitäten und wir sind da einfach zu zögerlich, aus meiner Sicht auch bei den Unternehmen wirklich ernsthaft nach vorne zu gehen.
Oh, ich sehe das genauso und ich finde es sogar so gut, dass du das irgendwie so sagst, ne? Weil ich denke immer, wenn das genau immer diese Diskussion aufkommt, ja, Digitalisierung, das machen wir jetzt schon lange, da muss man jetzt nicht mehr so ein Theater drum machen, wo ich denke, Entschuldigung, habt ihr mal geguckt, wo wir stehen? Also ich meine, als Deutschland, wo wir stehen, wo die deutschen Unternehmen stehen, ja, natürlich gibt's da welche, die haben große Schritte gemacht in den letzten Jahren. Aber wenn man mal im internationalen Vergleich schaut, finde ich, stehen wir schon noch irgendwie immer noch so in den Startlöchern und warten, dass wir irgendwie mal loslaufen. Also deswegen bin ich auch der Meinung, man muss da viel doch das Thema noch mehr eigentlich hoch und runter treten, auch wenn es keiner mehr hören kann. Ist das eine. Und was ich, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen, falls du da irgendwie Berührungspunkte hast, weiß ich ja nicht. Was ich halt auch oft denke, ohne dass ich jetzt will, dass das Gespräch in eine politische Richtung abdriftet, ne? Aber ich frage mich auch oft, die Politik in Deutschland, welche Rolle spielt die, beziehungsweise wie viel wird auch hier verschlafen? Also gerade wenn ich halt denke, wenn ich mit dem Zug durch Deutschland fahre, ich habe so oft ein Funkloch und damit meine ich nicht nur, ich habe kein Internet, ich meine, ich habe nicht mal eine Telefonverbindung. In anderen Ländern, ich bin oft im Ausland, passiert mir das ungefähr nie. Und das sind Länder, wo andere Leute sagen würden, was, haben die überhaupt schon Internet? So ungefähr, ne? Also wäre mal meine Frage, siehst du da auch vielleicht eine Baustelle?
Absolut. Also ich sehe das auch in solchen politischen Diskussionen natürlich auf einer Ebene, wo überhaupt nicht verstanden wird, ja, was heißt eigentlich Digitalisierung, und das wird dann quasi gleichgesetzt mit Netzausbau. Ja. Natürlich ist Infrastrukturdiskussion notwendig, die ist natürlich im internationalen Vergleich sehr schlecht. Das ist nun mal die Grundlage für alles, aber das reicht dann eben nicht aus. Und wenn man dann gleichzeitig Diskussionen sieht, die in Richtung, ja, müssen wir die Online-Shops sonntags stoppen, damit der Einzelhandel nicht gefährdet wird. Solche Dinge, ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, als das Web entstanden ist, hat man eben auch Datenbankabfragen nur von 9 bis 17 Uhr machen dürfen und solche Dinge, also das zu reglementieren. und gleichzeitig im internationalen Kontext, weiß ich nicht, gibt das Bürgerservices 24 Stunden, kann man alles erledigen, und wo wir hier in dem Kontext stehen, das ist natürlich traurig. So, und das gebündelt mit einer Angstdiskussion auch über Security und privaten Daten, das bringt Lähmung rein und alles, was wir, glaube ich, nicht kennen und wo wir emotionale Ängste dahinter haben, wird auch natürlich erstmal abgelehnt. Also da müssen wir, glaube ich, nachlegen. Ja.
Hast du denn auch positive Beispiele? Also ich überlege immer wieder, und klar, das haftet uns Deutschen so ein bisschen an, die Bürokraten, die immer über alles reden und dann nicht ins Handeln kommen, dass das Pragmatismus fehlt und so eine gewisse, ja, so ein gewisses Tun, dieser Silicon Valley-Mentalität. Gibt es dennoch ein paar Beispiele, wo du sagst, hier, da sind wir richtig gut dabei, da sind wir schon ziemlich weit vorne. Fällt dir da was ein?
Ja, ich denke schon, dass wir erkannt haben, dass wir gewisse Technologiecluster haben in Deutschland, wo wir Kompetenzen bündeln. Hier im Rhein-Main-Gebiet, Darmstadt ist natürlich so ein Vorzeigecluster an Technologie. Auch einige Technologie-Companies sind natürlich in Deutschland aufgehangen. Und gewisse Technologien, aber grundsätzlich fehlt uns da der Mut, aggressiver loszulaufen und insbesondere auch aus Endkundensicht damit schneller einherzugehen, und das bremst natürlich runter, weil wenn wir von der Kundenebene her das nicht einfordern und der Wirtschaft auch abverlangen, dann passiert auch nichts. Ne? Also ich glaube, wir müssen eben viel offener auch mit Technologie umgehen und sie nicht immer nur als Bedrohung oder als Jobkiller sehen, sondern wir müssen sie auch von unserer Seite her einfordern. Ne?
Ich glaube, dass gerade diese Diskussion auch mit dem, die Digitalisierung nimmt uns alle Arbeitsplätze weg oder einen Großteil. Also ich meine, ich glaube, das wird sicherlich zum gewissen Grad so sein, wobei das ja auch nicht unbedingt was Negatives sein muss, weil natürlich die Menschen ja deswegen dann nicht irgendwie zu Hause sitzen und Däumchen drehen, sondern ja an anderen Stellen sich neue Gelegenheiten oder Möglichkeiten ergeben. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo man, glaube ich, wo es ein bisschen dran mangelt, irgendwie auch mal so positive Zukunftsszenarien zu zeichnen oder auch solche Sachen, wo man sagt, okay, wenn ich tatsächlich auch mehr Zeit habe oder eben nicht mehr schwer körperlich arbeiten muss, weil irgendwie halt jetzt irgendeine schlaue Software meine Maschine bedient und nicht mehr ich oder was auch immer, was kann ich denn dann eigentlich mit dieser übrigen Zeit vielleicht auch machen? Ne? Also vielleicht auch ein Switch hin zu sozialeren Themen oder Umweltthemen, wo man sagen kann, ne? wo können wir Manpower einbringen, wenn, ich sag mal, die Mistarbeit, das ist mal in Anführungszeichen, vielleicht durch Technologie erledigt werden kann. Ja? Also ich glaube, das ist auch vielleicht ein Thema, was eher ein positiver Effekt sein könnte.
Absolut. Ja, also ich glaube, wir müssen auch schon viel früher ansetzen, auch in der Schule oder noch viel früher. Alle die Jüngeren auf den Weg begleiten und auch die Fähigkeiten auch im Bildungssystem überprüfen, weil was sind die wichtigen Fähigkeiten der Zukunft und worüber differenzieren wir uns auch gegenüber der Maschine und was ist meine Akzeptanz in der Zukunft als Person, was zeichnet mich aus gegenüber einer Maschine und wo müssen wir quasi da den Fokus legen und als Bildungssystem auch unterfüttern. Und diese Fähigkeiten müssen wir nach oben spülen und dann bin ich in der Zukunft auch in meiner Jobposition relevant. Ja, aber da ist irgendwie ein Bruch dazwischen, ja, zwischen einer Grundlagendenke, das muss man halt mal in der Schule gelebt haben oder gelernt haben, das hat aber gar keinen Bezug mehr jetzt zur Realität.
Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt, weil wenn man sich mal überlegt, also die ich sag mal die jüngere Generation betrachtet, also mir fällt es auf, wenn ich mit denen in Kontakt komme, die wissen zwar zum Beispiel, okay, die können jetzt, sage ich mal, Instagram bedienen, um es jetzt mal, ne, auf dem Level zu belassen, aber das ist noch lange, deswegen haben die noch lange keine digitale Kompetenz, ja, oder keine Technologiekompetenz oder Medienkompetenz, weil ich glaube, dass nämlich genau diese Kompetenz erst entsteht, wenn ich auch verstehe, was eigentlich auch damit passiert, mit dem, was ich tue, ne? Mit digitalen Technologien. Nur weil ich sie zu bedienen weiß, fehlt eben dieser ethische Aspekt, habe ich, der mit dranhängt, habe ich deswegen ja noch lange nicht verstanden. Und deswegen glaube ich, ist das, also ist ein super wichtiger Punkt, ne? Dass da in der Schule viel mehr und viel früher damit angefangen werden muss, ich sag mal, die nächste Generation vorzubereiten auf die Digitalisierung.
Aus meiner Sicht ist es Augenwischerei ein Stück weit, dass diese Initiative auch die neue Regierung ja ins Leben gerufen hat, in den Schulen Digitalisierung voranzubringen und dann versucht jetzt in Schulen die iPads auszuteilen, was zum ersten auch gar nicht finanzierbar ist und zweitens von der Energiekurve auch gar nicht haltbar wird. Das ändert ja nichts an den Fähigkeiten und ist eher kontraproduktiv, weil Kreativität ist eigentlich ein wichtiges Stichwort und ich weiß nicht, ob das durch Verteilen von iPads gefördert wird. Aber das ist, glaube ich, eine Schlüsselfähigkeit, die wir in der Zukunft brauchen.
Da würde ich ganz gerne mal einhaken. Wir haben in unserer letzten Episode schon mal angesprochen, weil Digitalisierung ist ja nicht gleich Technologie, sondern da geht es eher darum, wie wir mit Veränderungen umgehen und mit den neuen Anforderungen, die die Welt sich uns bietet. Ich weiß nicht, ist das ein Ding mit Fähigkeiten? Fehlen uns Fähigkeiten, die wir in der Schule vermitteln sollten? Fehlt uns der Umgang mit Neuem, der Umgang mit Veränderung? Oder glaubst du, es ist schon sehr technologielastig?
Ja, also ich denke, das ist das Umgehen mit technischen Geräten und das Bedienen und Dinge, wie wir es jetzt als Digitalisierung wahrnehmen, das ist wie wenn ich ein Messer und Gabel nutze. Das denke ich ist ein Hygienefaktor, aber Fähigkeiten wie eine gewisse Kreativität zu nutzen als Mensch, Lösungskompetenz, Abstraktionsfähigkeiten, aber auch mit Unvorhergesehenem zurechtzukommen, mehr Verantwortung zu übernehmen, all diese Punkte, die ich in der Zukunft brauche, um in schneller, dynamischer Umwelt stehen zu können, auch als Mitarbeiter in einem Unternehmen, dem muss ich gewachsen sein. Also dieses, ich bin 30 Jahre in einem Unternehmen, es wird sich nichts ändern und ich laufe da jeden Tag hin und kriege eben mein Gehalt ausbezahlt, so wird es ja nicht mehr sein. Sondern wenn wir darüber sprechen, in Netzwerken zu arbeiten, es ist ja gar die Frage, ob diese großen Unternehmen Bestand haben können, ob mehr Freiberuflichkeit im Vordergrund steht, wie möchten Menschen damit zurechtkommen, die jetzt nur in festen Strukturen sich orientieren können? Sondern ich muss ja Menschen dahin begleiten, eben diese Ungewissheit auch zurechtzukommen.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich als Freiberufler, für mich ist immer so dieses möglichst viel Flexibilität und möglichst viel Freiheit und wenig Strukturen. Ja, aber wie du schon sagtest, es gibt ja tatsächlich doch genügend Menschen, die damit zufrieden sind und die sich da auch einfach sicher fühlen und einfach auch gerne in festeren Strukturen unterwegs sind und ne, so ihren Alltag gestalten. Und ich glaube, da liegt schon eine Herausforderung auch zu sagen, wie kann man auch die mitnehmen, ne? Oder was für Fähigkeiten brauchen Menschen, um diesen Gap überwinden zu können. Ja?
Aber gibt es dann eben noch genug Jobs für genau diese Denkweise und für diese Struktur? Das ist halt die große Frage. Also die wiederholbare Ausführung von eben der gleichen Tätigkeit, das ist halt gefährdet. Ne? So, und haben wir dann hier noch genug an dieser Art von Arbeit?
Kriegen wir das ein bisschen konkreter? Also die Menschen, die uns hier zuhören, die arbeiten in ganz konkreten Unternehmen und stehen vielleicht genau an dieser einen Stelle. Was können wir diesen Menschen empfehlen? Wie können sie mit den Mitarbeitern umgehen? Was für Maßnahmen können sie vielleicht gehen im Unternehmen, um genau mit dieser Herausforderung umzugehen?
Wir haben jetzt gerade vor kurzem eine Masterarbeit dazu durchgeführt von einer neuen Kollegin, die genau untersucht hat, wie sich Jobbilder verändern und welche Fähigkeiten wir brauchen. Und wir haben so ein sehr praktisches Beispiel, was wir auch unseren Kunden immer vorführen, ist die französische Post, beziehungsweise jetzt gerade vor einer Woche kam es auch hier auch in Deutschland, dass die Briefträger transformieren hin zu Sozialarbeitern. Und das ist, glaube ich, ein sehr plastisches Beispiel, was das Digitalisierung auch ausmachen kann, nämlich ja, durch weniger Briefe schreiben, durch mehr E-Mail ist so ein Jobbild wie Briefträger bedroht. Und was macht der Briefträger der Zukunft? Er ist eigentlich mehr Sozialarbeiter in den Postleitzahlengebieten und betreut Menschen vor Ort physisch in den Häusern und bringt älteren Menschen vielleicht die ein oder andere Besorgung. So, also wohin verändert sich das Ganze? Ich glaube, da können wir heute alle noch nicht, oder ich zumindest kann es auch nicht überblicken, wohin das sich alles verändern wird. Aber uns muss es ja gelingen, diese Transformation auf der Ebene zu meistern und den Menschen die Ängste zu nehmen. Und ich glaube, da müssen wir früh ansetzen, dass Veränderung eben nichts Schlimmes ist, sondern dass wir Veränderungen positiv annehmen. Ich glaube, das ist die größte Leistung, die wir vielleicht in der Bildung dann hinbekommen sollten, mit Veränderungen Chancen zu sehen und nicht nur Abwehrleistung.
Ich glaube, wenn man, der Punkt ist, ne, wenn man sich überlegt, was müssten konkrete Maßnahmen sein, um sozusagen in den heute existierenden Unternehmen, ne, so die Menschen, die eben jetzt noch diese Scheu vor Veränderung haben oder ne, vielleicht in festen Strukturen gerne arbeiten wollen, die zunehmend irgendwie nicht mehr so fest und starr sind, wie kann man die heute mitnehmen? Da würde mich mal interessieren, ich habe im Vorfeld gelesen, dass ihr auch eure Büroräume komplett umgestaltet habt, wenn ich es richtig gelesen habe. Da würde mich mal fragen, was da eure Erfahrungen damit waren und ob du vielleicht anderen Unternehmern auch empfehlen würdest, dass das zum Beispiel ein guter Schritt sein könnte, ne, um einfach schon mal irgendeine gewisse Auflockerung zu befähigen.
Absolut. Wir haben nur positive Erfahrungen, um es mal vorwegzunehmen. Es rührt aus mehreren Dimensionen her, warum wir das gemacht haben. Natürlich ist eine Methodik, die wir in der Beratung anwenden, das Design Thinking. Das ja mit drei Kriterien spielt: Prozess, Menschen und Raum. Und der Raum ist ein elementarer Faktor für eben dieses kreative Denken, und deswegen muss der Raum auch so anregend aufgebaut sein. Also divergentes Denken steckt dahinter, und wir haben unseren Space, unseren Workspace auch so aufgebaut, dass wir die Methodik Design Thinking optimal auch in Zusammenarbeit mit unseren Kunden hier erleben und auch durchführen können. Ja. Von daher aus methodischer Sicht wichtig gewesen, aber insbesondere hat mich auch, das ist schon einige Jahre zurück, so ein Podiumsdiskussion beziehungsweise ein Unternehmensbeispiel zum Nachdenken gebracht. Da war ein Unternehmer, der aus der Leuchtenindustrie kam und der als Geschäftsführer eine Company übernommen hat und die nicht so gut funktioniert hat. Ich weiß ja leider den Namen jetzt nicht mehr. So, und der hat dann erzählt in dieser Darstellung, dass er als erstes den Empfangsbereich verändert hat. Na, die ganzen Mitarbeiter damals scheinbar waren völlig irritiert und sagten, ja, haben wir denn so viel Geld übrig, um jetzt hier unseren Empfangsbereich so schick zu machen? Haben wir nicht Wichtigeres in Anführungszeichen zu tun, um das Geld auszugeben? Und er sagt, ja, nee, aber für mich ist es wichtig, weil das ist das, wo alle Mitarbeiter morgens und abends durchkommen und wo sie unsere Marke sehen, wo sie eigentlich unsere Mission, unser Gefühl aufnehmen. Und für mich ist es wichtig, genau das neu zu gestalten und dem eben neues Leben auch zu geben. Und ich glaube, so ist es auch. Man muss das als wichtigen Erfolgsfaktor sehen. Ne? Und da, wo ich mich wohlfühle, da, wo ich auch gewisse Impulse mitbekomme, da bin ich kreativ und kann auch vielleicht ganz andere Leistungen abrufen. Mich erschreckt das viel oft, wenn auch bei manch einem Kunden, wo wir dann vielleicht unterwegs sind, sagen, okay, wie sind da eigentlich die Büroräume? Und wo ich sage, okay, eigentlich als Mitarbeiter ist es mir doch, möchte ich so schnell wie möglich hier flüchten, ja? Was hält mich dann um 17 Uhr noch da? Und wir erleben es halt, dass unsere Kollegen nach 17 Uhr hier noch abends auf der Terrasse grillen und noch zusammensitzen und sich austauschen und gerne hier bleiben oder sagen, okay, hier ist es eigentlich besser wie zu Hause. Von daher glaube ich, ist es eben ganz entscheidend, dass man das entsprechend gestaltet.
Das heißt, es gibt am Ende noch viel, viel mehr als das, was wir so täglich tun im Büro und können darauf schauen, davon einfach noch mehr zu tun. Eine Frage zum Abschluss habe ich noch. Wo wärst denn du und dein Unternehmen, wenn es das Internet überhaupt nicht gäbe, sag mal?
Puh, wo ich wäre, wenn es das Internet nicht gäbe? Ja, ich wäre genauso hier, es wäre nur eine andere Thematik, würde ich mal sagen. am Ende des Tages ist das Internet eine Technologie, dafür gäbe es dann eine andere Technologie und ich bin da so, denke ich mal, der Meinung, dann würden wir uns mit einer anderen Thematik auseinandersetzen, aber wir wären auch an der Stelle, wo wir heute sind.
Prima, vielen Dank. Diese Frage ist immer ganz spannend, weil ich glaube, die sollten wir uns viel häufiger stellen. Denn am Ende ist das Internet ja tatsächlich nur ein Bereich unseres Lebens, was total vielfältig sein kann. Und du hast ja am Ende noch gesagt, lasst uns auf der Terrasse gemeinsam grillen. Am Ende ist es ja genau das, worauf es auch ankommt und was teilweise dazu beiträgt, dass Menschen sich dort wohlfühlen, wo sie gerade sind. Ich möchte ganz, ganz herzlich danken, Andreas, für das Gespräch, für die zwei Folgen, die wir gemeinsam aufgenommen haben. Alle Links, Kontaktdaten finden sich auf digitalk-podcast.com. Und hast du noch einen Satz, ein Motto, eine Empfehlung zum Abschluss, ein kurzer Satz?
Eine Empfehlung, für mich ist immer so ein Bild so von so einem Berg, weil ich gerade aus so einem Radtraining-Modus bin, wo es den Berg hochzuradeln geht, gibt es auch irgendwo wieder runter. Also die Mühe, die man hat, hochzukommen, wird dann auch wieder belohnt, dass man auch irgendwo wieder runterfahren kann. Also ich denke, wir sind jetzt in den Mühen, die Welt neu zu erobern, aber wir dürfen uns davon nicht abschrecken lassen. Ich denke, die Erfolge kommen für alle auch dann am Ende.
Super. Ganz, ganz lieben Dank, Andreas.
Danke, auch danke euch auch. Das war sehr spannend mit euch. Ja, ich hoffe, bis bald einmal. Und ja, wenn ihr in Frankfurt seid, schaut doch gern vorbei. Und dann werden wir auch ein bisschen grillen.